Liebe Gemeinde, ich wünsche einen gesegneten Sonntag, wie immer noch ungewohnt und für manche herausfordernd, dass wir uns gegenseitig nicht sehen, nicht nebeneinander sitzen und jeder von seinem Gerät aus diese Andacht hört. Aber ich denke, wir können trotzdem dankbar sein, dass wir technische Mittel haben, dass wir Predigten hören können, auch verschiedene, dass wir uns gegenseitig anrufen können oder auf andere Art und Weise Kontakt aufnehmen können. Das ist ein Segen, der nicht selbstverständlich ist. Und so möchte ich uns auch an diesem Palmsonntag begrüßen. Palmsonntag, ich habe hierzu eine Bibelstelle ausgewählt, die vielleicht nicht so typisch ist für einen Palmsonntag-Gottesdienst, wo wir eigentlich uns daran erinnern, wie Jesus nach Jerusalem eingezogen ist und er erhöht wurde und geehrt wurde. Man könnte sich jetzt so allgemein fragen, wozu war das gut? Später wurde ja Jesus ans Kreuz genagelt und man fragt sich, was für einen Sinn hatte das? Aus seinem Lebenswandel können wir auch sehr viel lernen und deshalb ist auch diese Bibelstelle so passend und soll uns mehr so zum Nachdenken und zum Beten führen. Vielleicht auch, dass wir uns selbst diese Frage stellen können. Ich denke, will nicht behaupten, dass meine Andacht das jetzt perfekt beantworten wird, aber vielleicht können wir das so als Hausaufgabe auch noch mitnehmen. Was hätte Jesus in dieser Viruskrise gemacht? Wie hätte er das erlebt? Wie hätte er sich verhalten? Was hätte er getan? Und das ist, denke ich, auch ein besonderes Thema. Ich lese hierzu, wie gesagt, keine klassische Palmsonntag-Bibelstelle. Ich lese aus Philipper Kapitel 2 von Vers 5 bis 11. Eure Einstellung soll so sein, wie sie in Jesus Christus war. Er war genauso wie Gott und hielt nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über alle Namen steht. Denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt, von allen, ob sie im Himmel sind, auf Erden oder unter ihr. Und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist der Herr, so wird Gott der Vater geehrt. Paulus zeigt drauf, wie diese Einstellung oder die innere Motivation, wie unsere Einstellung sein soll und wie das bei Jesus war. Hier in Vers 5, wo das gleich losgeht, wir sollen gesinnt sein, wie Jesus war, ist nicht so ganz einfach zu übersetzen, vom griechischen Text her, vom Urtext her. Man kann vielleicht wörtlich so sagen, sinnt unter euch auf das, was auch in Christus Jesus war oder ist. Und hier will es wirklich diese Gesinnung aufgezeigt sein, die auch in Jesus lebendig da war oder da ist immer noch. Er soll unser Vorbild sein. Also leben wie Jesus nach seinem Vorbild. Natürlich müssen wir unser Leben lang lernen und immer versuchen, ihm nachzueifern. Und wir machen natürlich immer Fehler und sind nicht perfekt in unserem Glaubensleben. Aber er ist unser Vorbild. Und die weiteren Verse, wenn man das im Ganzen noch so sieht, was ich gerade gelesen habe, das klingt fast so wie so eine Christus-Hymne, die so den Weg von Jesus schildern, der als Gottessohn die himmlische Herrlichkeit verlassen hat und in die menschliche Welt kam. Er ließ diese Ehre und die Besonderheit zurück und ging in die äußerste Tiefe bis zum Tod am Kreuz. Und letztendlich war die Antwort Gottes auf dem Lebensweg Jesu auf dieser Erde eine wirkliche Erhöhung über alles. Und mit all dem brach Jesus die Macht von Selbstsucht, Sünde und den Tod, indem er wirklich aus freien Stücken Mensch wurde. Und irgendwo lesen wir, dass er dazu gezwungen würde oder das machen musste. Er wollte das machen. Und er lebte mit diesen Begrenzungen eines Geschöpfes und ließ sich in dieses Elend des Todes führen. Und am Ende wurde er Herrscher über alles. Und für ihn war das kein Raub, Mensch zu werden. Er hielt nicht mit aller Kraft und selbstsüchtig an seiner himmlischen Herrlichkeit fest, sondern aus Liebe zu uns Menschen hat er dies getan und ist gehorsam diesen Weg zum Kreuz gegangen. Und diesen Herrn, Christus, den haben wir uns untergestellt. Also jeder, der ein Nachfolger von Jesus ist, der glaubt, der sich bekehrt hat, der sich dafür entschieden hat. Und sein Weg ist für uns ein Beispiel, ist eine Kraft, auch eine Kraft für uns und ist auch die Grundlage unseres Glaubens. Und daraus schöpfen wir die Stärke auch dafür, dass wir auch von uns aus weg auf andere schauen, um für sie da zu sein. Besonders dann, wenn andere uns nicht gut behandeln. Auch dann, wenn es schwierig ist, wenn es herausfordernd ist. Denn auch Jesus selbst hat viel Ungerechtigkeit, Lieblosigkeit erlebt. Aber er hat anders drauf reagiert, als die Menschen es erwartet haben. Wir lesen es genauer in Vers 7, wie es hier ausgedrückt wird, wie Paulus es sagt. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch, alle sahen ihn auch so. Denn Paulus verwendet ganz bewusst diese Worte, diese göttliche Natur, diese Herrlichkeit im Himmel hat Jesus abgelegt oder wörtlich, er hat sich entleert, entblößt. Also so wie kostbare Kleider, wie ein reicher Mensch oder ein König seine kostbaren Kleider ablegt, dieses Himmlische, und wurde ein ganz normaler Mensch. Noch viel mehr, Paulus drückt es noch krasser aus, er wurde wie ein Sklave. Und Paulus braucht es, um diesen Vergleich von vorher und nachher darzustellen. Ein Sklave war nämlich in der damaligen Zeit im Römischen Reich jemand, der wesentlich weniger Rechte hatte als ein Bürger. Er gehörte zu der niedrigsten Schicht der damaligen Gesellschaft, war sehr eingeschränkt und es war nicht sehr schön, Sklave zu sein. Es war nichts Tolles. Und Paulus verwendet diese Erniedrigung im Vergleich zu dem, was Jesus jetzt, was er war und was er wurde. Das ist so ein krasses Bild aus dieser damaligen Zeit. In Vers 8 spricht er weiter: Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Jesus machte sich klein und wurde Mensch. Er wurde zuerst ein kleiner Mensch und wuchs heran, bis er ungefähr 30 Jahre alt war. Dann begann er zu predigen und unter uns Menschen zu dienen. Tat Wunder, half den Bedürftigen. Also er hatte wirklich, man sah immer, er hatte ein Herz für uns Menschen, was er immer noch hat. Er wuchs in einfachen Verhältnissen auf. Nicht nur war der Start seines Lebens hier auf der Erde von Einfachheit geprägt. Er fing in einer Krippe an. Auch das spätere Leben, da lebte er nicht in Überfluss. Und da gibt es mehrere Bibelstellen, wo man daraus schließen kann. Auch später, als er mit seinen Jüngern unterwegs war, hatte er ein einfaches Leben. Er lebte nicht in Hülle und Fülle, sondern ein ganz, ganz simples Leben. Und er war so gehorsam, dass er sich, obwohl er schon so ein sehr durchschnittliches oder noch tieferes Leben lebte, machte er sich noch kleiner. Und er ging den Weg des Kreuzes. Und das war damals eine der schlimmsten Hinrichtungsmethoden. Es galt als Abschreckungsmethode. Es wurde öffentlich dargestellt und sichtbar vor jedem Menschen gemacht, dass die Menschen sehen, müsst euch an die römischen Gesetze halten, sonst landet ihr am Kreuz. Das Kreuz war für Gesetzesfeinde und Verbrecher gedacht und war, wie gesagt, eine ganz schlimme Hinrichtungsmethode. Es gibt auch so eine krasse Bibelstelle aus Galater 3, Vers 13, was auch wirklich ausdrückt, wie krass diese Situation war. Da wird gesagt, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Das sollte diese Schmach ausdrücken, diese Strafe, also diesen Fluch, den Jesus da dort auf sich genommen hat. Damit wir davon frei sind und wir zu Gott gehen können, wir Menschen. Damit wir diese Strafe nicht ertragen müssen, damit es uns nicht trifft. Aus Liebe hat er uns davor verschont. Also er hat sich wirklich klein gemacht. Vers 9. Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über alle Namen steht. Und diese Ehre, die jetzt in Vers 9 hier beschrieben wird, die steht Jesus voll und ganz zu. Denn er hat sich so klein gemacht, wie es nur geht. Jesus hat diese Herrlichkeit, wie gesagt, im Himmel verlassen, damit er Mensch wurde. Er wurde einer von uns. ganz normal. Und schon das ist niedriger als das, was er gewöhnt ist. Aber er ging ja, wie gesagt, bis zum Tod am Kreuz und nahm diese Schande auf sich. Und er hat also das genaue Gegenteil von Egoismus gezeigt und so diese Sünde besiegt. Es gibt diese schöne Bibelstelle in Matthäus 23, 12. Der Größte unter euch soll euer Diener sein, denn wer sich selbst erhöht, wird von Gott erniedrigt werden. Wer sich selbst gering achtet, wird von Gott erhöht werden. Und das hat Jesus gelebt und auch erlebt. So klein, wie er sich gemacht hat, das konnte niemand machen. Und darum steht ihm alle Ehre zu. Er hat ja so eine hohe Position als Sohn Gottes und wurde Mensch und ging sogar bis ans Kreuz. Und deshalb wurde er über alle Maßen erhöht. Man kann es ihm ganz genau gar nicht nachmachen, weil wir ja als Menschen nicht so eine hohe Position, von einer hohen Position ausgehen wie er. Wir können, wie gesagt, ihm nur nacheifern und von ihm lernen. Und das Besondere ist, dass dieses Erhöhen, was Jesus erlebt hat, er hat sich klein gemacht und hat nicht um seine Ehre gekämpft. Dieses Erhöhtwerden hat Gott der Vater gemacht und hat ihn groß gemacht. Und auch hierin, in dieser normalen Tatsache, wie von Jesus gesprochen wird und was Jesus erlebt hat, da erfüllt sich auch wieder eine alttestamentliche Prophetie, nämlich aus Daniel 7 von Vers 13 bis 14. Dort wird auch gesagt, dass dieser gesandte Retter, der Messias, wird durch Gott, dem Vater, über alle Maßen erhöht. Und auch hierin hat sich was erfüllt, was Gott im Voraus schon geplant hat. Aber diese Erhöhung wird nochmal ganz konkret beschrieben. Paulus macht das recht relativ ausführlich. In Vers 10 wird hier weiter gesagt, denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt, von allen, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. Name wird im nächsten Vers, in Vers 11, wird ja darauf Bezug genommen, wo gesagt wird, Jesus wird als Jesus ist der Herr bezeichnet, als Herr. Das ist wie so ein Glaubensbekenntnis, könnte man sagen, der ersten Christen. Und das Wort Herr, eher auf Griechisch, muss ich das Griechische zur Hand nehmen, ist dieses Kyrios. Das war so ein ehrenvoller Titel. Unter anderem wurde das als Bezeichnung für Alleinherrscher der Erde verwendet. Selbst der römische Kaiser wurde so bezeichnet oder römische Götter wurden mit diesem Titel angesprochen, unter anderem. Und hier soll es aber klar ausdrücken, dass Jesus über den Kaisern und über allen Göttern steht. Und in der damaligen Zeit kam noch diese Bedeutung dazu, dass der Name einer Person sehr eng mit seinem Persönlichkeit, mit seinem Sein verbunden ist. Und hier in diesem Fall bedeutet es auch, dass Jesus über allen Menschen steht. Also der eine Form eines Sklaven angenommen hat, also der sich so klein gemacht hat, wurde zum Herrn über die Erde gemacht, also als König der Könige und Herr der Herren. Und weil im Alten Testament diese Bezeichnung Herr für Gott verwendet wurde, also den Schöpfer von Himmel und Erde, drückt es dies nochmal diese Göttlichkeit von Jesus aus. Als Sohn Gottes ist er ein Teil dieser Dreieinigkeit. Und trotzdem ist er diesen Weg der Demut gegangen. Also ein absolutes Vorbild für uns und auch diesen Weg der Rettung, den er gegangen hat, ist was Besonderes. Und wir sehen hier, was für eine überaus hohe Position er als Retter und Messias bekommen hat. Und so kann eigentlich kein Mensch sagen, dass Jesus nicht über ihn steht. Obwohl es natürlich genug Menschen tun und sagen, ich habe nichts mit Jesus zu tun, er hat mir auch nichts zu sagen. Und die dürfen das auch tun, ganz einfach, weil wir Menschen einen freien Willen haben. Und das ist auch völlig in Ordnung. Gott hat uns diesen freien Willen geschenkt und wir dürfen uns für und gegen Gott entscheiden. Aber trotzdem ist es diese Tatsache, die diese Bibelstelle auslegt. Trotzdem, ob es Menschen zugeben oder nicht, Jesus steht über ihnen. Und das drückt sich auch wieder in diesem nächsten Bereich aus, was in diesem Vers drin steht und wie jedes Knie sich vor Jesus beugen wird. Dieses Kniebeugen ist nicht nur ein Zeichen der Höflichkeit, was wir so aus dem Mittelalter vielleicht hören, sondern es ist in dieser Antike war das mehr so ein Zeichen, dass sich jemand ergibt gegenüber einem Sieger, einer Vollmacht. Er akzeptiert die Macht des anderen und beugt seine Knie, geht in die Knie und macht sich klein. Und es wird spätestens beim jüngsten Gericht ganz klar vollendet sein. Spätestens dann hat keiner mehr die Wahl, wie er jetzt, was er über Jesus spricht. Diese freie Wahl haben wir Menschen jetzt. Und wie gesagt, diesen freien Willen dürfen wir leben und man darf auch niemanden zum Glauben an Gott zwingen. Das passt nicht zum Weltbild der Bibel. Und das möchte auch Gott nicht. Gott möchte keinen Menschen zwingen. Er möchte uns erreichen. Er möchte uns mit seiner Liebe verändern. Aber eine Tatsache ist, dass irgendwann die Zeit, die Gnadenzeit zu Ende ist. Und das verleugnet die Bibel auch nicht. Besonders in Offenbarung und in anderen Stellen wird klar darüber gesprochen. Und dann muss man, wird offenbar werden, dass es keine Grenze seiner Macht gibt. Jedes Knie muss sich beugen vor ihm. Das gilt für alle Mächte, auch für alle Engelmächte, egal ob gut oder böse, und auch für alle Menschen. Und es gibt natürlich hier die guten Engelmächte im Himmel und auch die Jesus-Nachfolger, jetzt Menschen, die Jesus nachfolgen, die das schon tun und sich schon jetzt Jesus unterordnen. Denn in Vers 11 spricht Paulus weiter: Und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist Herr. So wird Gott der Vater geehrt. Jeder Mund wird bekennen, wer Jesus wirklich ist. Man könnte das Wort auch mit gestehen übersetzen. Da kommt ein bisschen deutlicher rüber, was gemeint ist. Alle müssen zugeben, dass Jesus wirklich der Herr ist. Auch diejenigen, die es bisher nicht wahrhaben wollten oder geleugnet haben. Es bleibt dann, wie gesagt, spätestens beim jüngsten Gericht, keine andere Möglichkeit mehr. Wenn jeder Mensch vor Gottes Gericht steht, gibt es da leider kein Entkommen mehr. Und anerkennen heißt hier nicht, dass jeder Mensch automatisch ein Nachfolger Christi sein wird oder gläubig wird. Nein, hier ist vielmehr die Rede davon, dass allen die Augen aufgehen werden und sie die Person Jesu wirklich klar verstehen, wer er wirklich ist. Also hier geht es nicht um Allversöhnung, dass jeder automatisch gerettet wird. Nee, sondern den Leuten geht einfach die Augen auf und verstehen, wer Jesus ist, und sie müssen es zugeben, auch diejenigen, die es nicht wollen, wer Jesus wirklich ist. Und gerade an diesem, dieser Bibelvers und diese ganze Tatsache, wie Jesus erhöht würde, es ist eine schöne Antwort für Palmsonntag, wo wir wirklich jedes Jahr daran denken, wie Jesus nach Jerusalem eingezogen ist und wie ihm zugejubelt wurde mit Palmenzweigen, mit Kleidungsstücken auf dem Weg wurden gelegt. Also man hätte ihn, als hätte man ihn so einen schönen roten Teppich, so einen ehrenvollen Empfang gemacht für ihn. Und obwohl er auf einem einfachen Esel ritt, wurde er dort wie ein König verehrt. Und der Dieb blieb trotzdem demütig und bescheiden, und obwohl er von allen gefeiert wurde. Und wie gesagt, hier ist diese Frage, die ich schon am Anfang gestellt habe: War das übertrieben, dass sie ihn so empfangen haben? War das wirklich notwendig? Und ja, es war notwendig, denn wie ich es schon recht ausführlich gesagt habe, er hat dafür sehr viel im Nachhinein. In der Bibelstelle war es ja noch die Zukunft. Für uns ist es schon erreicht, ist es schon geschehen. Das, was ihm in Jerusalem an Ehre gezeigt wurde, war schon fast zu wenig. Denn er hat viel mehr Ehre verdient. Er ist so ein großes Vorbild in Demut und in Liebe, dass wir dem nur versuchen können nachzumachen und ihm alle Ehre zu geben. Und Jesus ist hier dieses Demutsbeispiel, auch in Gottes Gerechtigkeit zeigt sich hier drin, dass Jesus sich demütig machte, er die Menschheit gerettet hat und er hat wirklich im Grunde den Egoismus besiegt, denn da kann ihn kein Mensch übertreffen, dass er einer für alle stirbt und alles und auch von dieser hohen Position herunterkommt, um uns Menschen zu helfen. Das ist das genaue Gegenteil von Egoismus. Und hat vorgelebt, was es heißt, nicht der Erste und Beste zu sein. Und ihm war es wichtig, seine Aufgabe zu erfüllen, aus Liebe zu uns Menschen, wie Johannes 3, Vers 16 sagt, als Erklärung, weshalb Jesus Mensch wurde, aus Liebe. Und er hat nicht um seine Ehre gekämpft und seinen Respekt sondern Gott der Vater hat ihm das trotzdem geschenkt. Und so wurde Jesus vor Jerusalem geehrt, nach jüdischer Sitte, wie man einen König ehrt, den man im Amt willkommen heißt. Im Alten Testament gibt es da mehrere Stellen, wo Könige auch auf ähnliche Art und Weise geehrt wurden. Und Gott hat ihm noch höher die Ehre gegeben, den Lobpreis, die Erhöhung. Und hier ist Jesus in puncto Bescheidenheit und Selbstlosigkeit unübertreffbar. Und wie anders erleben wir das, dieses Thema in unseren Tagen, wo die Viruskrise viele Menschen sehen, die sich an erste Stelle setzen, wo es darum geht, Hauptsache ich bin versorgt, Hauptsache ich habe Toilettenpapier, Hauptsache ich habe Desinfektionsmittel oder wo manchmal die Stimmen wieder hochkommen, Masken könnten wieder vorteilhaft sein, wo sich Leute mit Masken eindecken und wo wirklich Krankenhäuser oder Pflegeeinrichtungen nicht genug Schutzkleidung haben, nicht genug Masken haben und wo es darum geht, Hauptsache ich und danach mir die Sinnflut und alles ist egal, Hauptsache mir geht's gut und gehamstert wird und solche Sachen. Und dann frage wer hier, hätte sich Jesus so verhalten, wenn er in dieser Zeit auf die Erde gekommen wäre? Da dürfen wir drüber nachdenken. Es ist aber wunderbar, dass es auch trotzdem auch in dieser Zeit Menschen gibt, die selbstlos sind, die Dinge an Krankenhäuser verschenken, die anderen helfen, die andere unterstützen. Also ich möchte nicht nur dieses Negative in den Mittelpunkt stellen. Es gibt schon Menschen, die verstanden haben, dass man nicht nur an sich denken soll. Und das ist gut, das ist was Positives, wo man sieht, da ist ein Anfang. Natürlich tun das Menschen aus unterschiedlichen Motivationen, aber hier ist Jesus, wie gesagt, ein großes Vorbild in puncto Selbstlosigkeit und Liebe. Und wir sehen das, auch in der damaligen Zeit haben viele Menschen nicht erkannt, wer Jesus wirklich ist. Sie haben nicht begriffen, für was er stand, woher er kam. Und es ist ähnlich, da gibt es eine schöne Geschichte, habe ich zu diesem Thema gelesen, weil auch heute ist so, dass viele Menschen nicht verstehen, wer Jesus ist. Es gab mal eine Situation, wo eine kleine Tochter eines Architekten mit ihm auf die Baustelle mit durfte. Und für sie war das ja was ganz Besonderes zu sehen, wie ihr Vater als Architekt arbeitet. Sie sah die ganzen Bauleute, wie sie schwitzten, verschmutzt waren und dreckig waren. Die arbeiteten fleißig, vielleicht auch deshalb besonders, weil der Bauherr in der Nähe war. Und sie arbeiteten an einem großen Gebäude, viel größer als ihr Haus, wo sie gewohnt haben. Und der Vater erklärte hier ihr, der Tochter, dass es ein reicher Bauherr ist, für den dieses Haus gebaut wird. Und er muss mit dem noch ein paar Dinge besprechen. Und sie lief eine Weile durch das Gebäude. Und wie gesagt, das war wirklich groß. Und die Tochter war verblüfft, was aus diesem Gebäude wird, aus diesem Haus. Und wer wohl darin wohnen wird. Und sie kamen dann endlich zu einer Person. Und für die Tochter sah dieser Mann einfach wie so ein total normaler Arbeiter aus. Er sah komplett aus, genauso aus wie die anderen. Und sie wunderte sich, warum ihr Papa so lang mit diesem Arbeiter spricht. Er wollte doch mit dem Bauherrn sprechen. Sie stellte sich nämlich den Bauherrn, hatte eine ganz bestimmte Vorstellung, wie der wahrscheinlich aussah. Sie hat sich gedacht, der hat einen schönen Anzug, teure Schuhe, hat vielleicht noch so ein kleines Aktenköfferchen in der Hand und würde mit jedem Schritt aufpassen, dass seine Schuhe nicht dreckig werden. Auch dieser Mann da drüben, mit dem Papa sprach, da sah überhaupt nicht danach aus. Und sie redeten eine Weile und als ihr Vater fertig war, ging sie zum Auto. Und da fragte sie ihn, hast du denn nicht mit dem Bauherrn gesprochen? Doch ihr Vater versicherte ihr, dass er mit diesem Mann, mit dem er so lange geredet hat, der war dieser Bauherr. Und sie war total verblüfft, denn das konnte es doch nicht sein. Und so geht es auch vielen Menschen damals, sie konnten nicht sehen, dass Jesus der versprochene Retter, der Sohn Gottes ist. Und darum geschah es auch diese traurige Wendung, dass aus der jubelnden Menge vor Jerusalem später eine brüllende Meute, die rief, wurde, kreuzigt ihn. Jesus war und ist ein König und Herrscher nach der anders ist und nicht zu den Vorstellungen der Menschen passt, entspricht nicht diesen menschlichen Maßstäben und das hat viele überfordert. Er machte Dinge anders und damit konnten die Menschen nicht umgehen. Und heute ist es auch so, dass viele Menschen ein Problem haben mit Jesus und nicht wissen, verstehen, was sind das für Maßstäbe? Warum lebt man so? Ich muss doch mich durchsetzen. Ich muss doch an mich denken. Was soll denn diese Nächstenliebe sein? Oder was soll denn dieses Vergeben sein? Oder warum soll ich für andere beten? Und all diese Themen, das ist für manche Menschen zu viel. Und es passt nicht dazu, wie ein menschlicher König ist. Jesus kam nicht mit dem Schwert, er kam nicht mit der Keule oder mit dem Holzhammer, sondern er machte das total anders. Und es ist wichtig, dass wir uns selbst immer wieder daran besinnen, wie weit lassen wir uns von Jesus beeinflussen und lernen von ihm. Beten wir auch dafür, dass immer mehr Menschen, jetzt auch besonders in Deutschland, aber auch weltweit, mehr diese Nächstenliebe vor Augen haben. Wir hören ja diese Nachrichten, wie manche Länder von anderen Ländern Schutzausrüstung oder Masken wegkaufen und Hauptsache ihrem Land geht es gut und solche Dinge. Das macht traurig, aber es ist wichtig, dass wir beten, dass den Menschen die Augen aufgehen, auch in Deutschland, dass Menschen verstehen, wer Jesus ist, damit er einen positiven und guten Einfluss auf sie hat. Denken wir so an diesen Palmsonntag daran und freuen wir uns darüber, was Jesus für uns getan hat. Ehren wir ihn und preisen wir ihn dafür. Amen. Bevor ich ins Gebet gehe, was ich auch schon bei den letzten Andachten gemacht habe, möchte ich noch eine Information weitergeben, gerade für uns als Gemeinde, dass wir da im Gebet dabei sind. Letzten Sonntag ist Helmut Kunz, ein Pastor im Ruhestand, der in der Herberge Bewohner war, mit 96 Jahren verstorben. Und ich möchte ermutigen, dass wir dafür beten, einfach für die Angehörigen beten, auch für die Witwe beten, damit sie bei Gott Trost finden. Auch gerade in dieser Zeit ist gerade eine Beerdigung schwierig. Sie muss komplett im Freien stattfinden und ist auf 10 Personen beschränkt. Also da ist es wichtig, dass halt wirklich die engste Familie so zusammenkommen kann. Wird auch nicht in Sosa stattfinden, sondern anderswo. Und trotzdem sollten wir dafür beten, ich werde diese Beerdigung abhalten, dass es trotzdem ein guter Abschied ist, wirklich ein Trost für die Familie und dass sie Hoffnung findet. Und trotzdem auch können wir dankbar sein, dass Bruder Kunz so viele Jahre erleben durfte. Wie ich schon erwähnt habe, ist es ja auch, wie gesagt, dieser Palmsonntag nicht einfach, weil wir hätten ja eigentlich eine Verabschiedung aus dem Gemeindeunterricht gehabt, aber dies ist ja nicht möglich und wir wissen auch nicht, wie das jetzt terminlich weitergehen wird. Wir müssen abwarten, was die Regierung entscheidet, was erlassen wird und was herauskommt und deshalb sollten wir auch für die Regierung beten, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Und deshalb müssen wir uns dann darauf einstellen, wenn wir klareres wissen, wann wir diesen Termin verlegen können. Beten wir dafür, dass da gute Entscheidungen kommen. Ich bete zum Abschluss meiner Andacht und möchte dann auch noch eine gesegnete weite Woche wünschen, dass Gott mit uns ist und uns beisteht. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mächtig bist und groß und dir sei alle Ehre, du seist erhöht und wie du damals in Jerusalem verehrt wurdest und gelobt wurdest, so wollen auch wir dich ehren und dir die Ehre erweisen und zeige uns im Alltag, wie wir das machen können, dir die Ehre erweisen, dich hoch erheben. Und Herr, wir möchten auch von dir lernen und von deinem Lebenswandel, von deiner Einstellung über Dinge übernehmen. Und du weißt, wie unvollkommen wir sind, wie viel wir falsch machen und nicht perfekt sind. Und ja, wir brauchen so oft deine Gnade und deine Vergebung. Und ich danke dir, dass du uns das immer wieder gibst und wir uns auf deinen Kreuzestod berufen dürfen und du gnädig mit uns bist. Ich danke dir, dass du der große Herr bist und das wollen wir ganz und gar annehmen. Und wir möchten dich bitten, dass du auch den Menschen um uns herum, auch in Deutschland und auf der Welt, immer mehr deutlicher machst, wer du wirklich bist, dass immer mehr Menschen verstehen, wer dieser Jesus ist. Denn viele Leute haben von dir ein Bild, was nicht der Wahrheit entspricht. Viele Leute können mit der Bibel nichts anfangen und sie sind fern davon. Und ich möchte dich bitten, dass du den Menschen das deutlich machst und ihnen die Augen öffnest. Und du siehst, was in Deutschland ist, auch gerade wegen dieser Corona-Krise. Ich möchte dich bitten, hilf einfach in dieser Situation, dass nicht so viel Egoismus ist, dass nicht so viel Menschen sich von Angst beherrschen lassen und daraus heraus egoistische Entscheidungen treffen. Hilf auch, dass die Regierung die richtigen Lösungen findet und weiß, wie sie mit allem umgehen soll. Hilf, dass da Klarheit ist. Bis jetzt ist bis zum 20. April diese Ausgangsbeschränkung. Hilf uns damit zurechtzukommen. Hilf allen Eltern, die ihre Kinder zu Hause unterrichten müssen, die Kinder nicht im Kindergarten haben können und die arbeitsmäßig Schwierigkeiten haben oder die in Kurzarbeit sind oder die gar keine nicht arbeiten können, die auch jetzt finanzielle Schwierigkeiten haben. Bitte hilf ihnen, sei ihnen gnädig in deiner Liebe. Und Herr, hilf auch den älteren Menschen, die besonders in der Risikogruppe sind, die vielleicht Angst haben. Tröste sie, gib ihnen Hoffnung, Herr, und bewahre sie in deiner Liebe. Ich danke dir, Herr, dass du dies alles siehst, diese schwierige Situation. Und Herr, ich danke dir aber auch, dass viele Christen sich treffen und also per Telefon oder virtuell und zusammenkommen aus der Ferne in Gebet und vor dich kommen, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du das führst und das segnest. Und ich danke dir, dass du unsere Gebete ernst nimmst. Amen. So wünsche ich trotzdem noch, auch wenn wir uns nicht treffen können, einen gesegneten Gott, also gesegneten Sonntag und Gottes Beistand für die restliche Woche. Amen.